Hallo Werner.
Hallo, grüß dich Dominik.
Werner, stell dir vor, du kommst zum Winzer, den du noch nicht kennst. Du möchtest dort Wein einkaufen und blickst in seine Weinliste. Was ist dir wichtiger und was ist dir lieber? So eine richtig große Auswahl mit vielen verschiedenen Rebsorten oder doch eher eine übersichtliche Liste mit wenigen Rebsorten?
Das ist eine echt tolle Frage. Also ich weiß, dass die dicke, fette Rebsortenliste nicht mehr State of the Art ist. Aber ich so als Mensch, der sich für ganz verschiedene Weine interessiert, finde das immer sehr spannend, wenn ich da exotische und viele Dinge drauf finde. Also zwei Herzen schlagen da in meiner Brust.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Ich bin Dominik Bartoschek und am anderen Ende der Leitung ist der SWR1 Weinmann Werner Eckert. Wir haben es eben schon kurz angedeutet, wir reden heute über den sogenannten Rebsortenspiegel von Winzern, also darüber, welche Sorten ein Winzer anbaut und verkauft. Und der Grund dafür ist, dass wir eine Mail bekommen haben von einem Hörer, Frank Pfannstiel aus der Pfalz, und er schreibt uns, dass er beim Stöbern online über die Weinliste eines Winzers gestolpert ist. Er hat sie uns auch geschickt. Und da sieht man, dieser Winzer baut sage und schreibe 13 weiße und 11 rote Rebsorten an, also 24 verschiedene. Und Herr Pfannstiel fragt sich jetzt, verzettelt sich da einer oder ist da einfach nur einer extrem gut und vielfältig aufgestellt? Werner, wie siehst du diesen Fall? 24 Rebsorten.
Also das ist schon eine Menge, muss ich sagen. Und da stellt sich natürlich die Frage zurecht, verzettelt sich da einer, kann man in all diesen Rebsorten gut sein? Weil natürlich gibt es unterschiedliche Anforderungen und die Wahrscheinlichkeit, dass man da richtig super mit allen klarkommt, die ist nicht so groß. Ja.
Aber kannst du das aus der Ferne beurteilen oder müsste man fairerweise alle diese Weine einmal durchprobieren und sagen, naja, es sind viele, aber er kann es trotzdem?
Ja. Ja, ja, eben, das müsste man natürlich ausprobieren, deswegen würde ich da nie eine Aussage über einen konkreten Winzer machen, aber die Tendenz, wenn es so viele Sorten sind, dass man dem einfach in der Praxis auch nicht mehr so gerecht werden kann, das ist ja, glaube ich, allgemeiner Menschenverstand.
Was ist denn die richtige Zahl oder kann man das objektiv überhaupt nicht sagen, weil es eben von ganz vielen verschiedenen Kriterien und Umständen abhängt?
Ja, ich glaube, das kann man nicht objektiv sagen. Man kann die Extreme ein bisschen abstecken. Also für mich ist relativ extrem, sind so Regionen, die ein sehr gutes Renommee haben. Und da sieht man auch schon, was das bringen kann, die sich sehr konzentrieren auf ein oder zwei Sorten oft nur. Nehmen wir Burgund, hochbezahlte Weine in der Spitze jedenfalls. Da gibt es im Grunde mit kleinen Abstrichen nur Chardonnay bei den Weißen und Spätburgunder bei den Roten oder Rioja. Rot überwiegend und dort ganz stark im Vordergrund die Rebe Tempranillo. Also das sind sehr klare Produktbeschreibungen. Da kann ich dementsprechend auch die Region schon quasi mit dem Weincharakter verbinden. Wenn ich Burgund Weiß höre, dann weiß ich schon, was das ist. Und da kann ich auch nicht wirklich unangenehm überrascht werden. Das ist der Riesenvorteil dieser Seite. Und die andere Seite kann man historisch ein bisschen charakterisieren. Eigentlich haben Rebsorten früher gar keine Rolle gespielt, jedenfalls über viele, viele Jahrhunderte, sondern der Winzer hat das angebaut, was er an Reben schon immer hatte oder vom Nachbarn gekriegt hat oder woher auch immer. Und man hatte Rebgärten mit dutzenden Sorten in einem Weinberg. Und das war völlig normal. Die wurden alle gemeinsam gekeltert und irgendwas kam schon raus. Das ist sozusagen die andere Seite und die gilt bis heute, denn Rebsorten, viele Rebsorten im Weingut streuen auch ein bisschen das Risiko. Frostempfindlich sind die unterschiedlich, sie verrieseln unterschiedlich in der Blüte und leiden dann im Ertrag, sie faulen unterschiedlich und so habe ich bei jedem Wetter und jedes Jahr ist ja anders, habe ich irgendwas, was gut performen wird und etwas, was vielleicht ein bisschen schlechter performt. Ich streue mein Risiko. Das ist nach wie vor der Fall.
Also es gibt da viele verschiedene Argumente für beide Seiten. Aber jetzt mal aus Sicht eines Winzers, wonach entscheidet ein Winzer, welche Rebsorten er anbaut? Das ist ja nicht nur Philosophie, sondern er muss sich ja auch nach den Umständen richten, oder? Oder auch nach dem einfach, was er vorfindet, wenn er ein Weingut übernimmt.
Ja, erstmal das. Da kann man auch nur mählich umbauen. Das erfahren viele Jungwinzer, die das gut übernehmen, vom Vater zum Beispiel, wie kompliziert das ist. Natürlich hat man da zum Teil auch noch relativ junge Anlagen. Die kann man ja auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht einfach raushacken. Also alle 20 Jahre so ungefähr frühestens geht man da normalerweise dran und ändert was. Und dann muss man ja auch die Kundschaft mitnehmen bei einer solchen Veränderung im Portfolio. Es gibt so einen Trend zu sagen, wir machen das nicht mehr so exzessiv mit vielen Sorten, wie das oft in der Vätergeneration war. Wir fahren das ein bisschen runter. Das nehme ich schon wahr. Auf der anderen Seite braucht das ein bisschen Zeit, wie gesagt, bis man das dann auch wirklich im Griff hat. Und die deutschen Winzer werden, glaube ich, nie so kapriziert auf eine Sorte sein. Sie werden tendenziell wahrscheinlich immer ein bisschen Vielfalt bieten wollen und vielleicht auch müssen. Das ist gar nicht so falsch. Man muss aber noch was anderes sehen, glaube ich. Diese Rebsortenvielfalt ist bei vielen einzelnen Winzern durchaus spektakulär. Du hast ein Beispiel genannt. Aber wenn man sich mal anguckt, was am Markt, also auch in den Supermärkten, da wo Wein überhaupt verkauft wird, mit deutschem Wein an Rebsortenangaben auf dem Etikett ist, dann kann man sagen, der Markt kennt eigentlich bei den Weißen nur 5 Rebsorten und alle anderen spielen fast keine Rolle. Also Riesling, Müller-Thurgau, Weißburgunder, Grauburgunder, Silvaner sind nach wie vor maßgeblich wohl vorne drauf zu finden.
Jetzt muss man ja auch sagen, wenn dieser Winzer, über den wir hier sprechen, 24 Sorten anbaut, heißt das ja nicht, dass er auch 24 verschiedene Sorten im Angebot hat. Ne? Er kann ja auch Weine einfach nur mischen, nur benutzen, um Cuvées beispielsweise herzustellen.
Das ist richtig, aber der hat ja wahrscheinlich nicht nur von einer Rebsorte nicht nur einen Wein im Angebot. Er kommt doch dazu, bei den Roten hat er vielleicht von manchen einen Blanc de Noir, einen Rosé, einen einfacheren Rotwein und vielleicht noch einen besseren.
Also vielleicht noch halbtrocken dazu.
Ja, möglicherweise. Natürlich. Ja. Gerade also auch noch den Restzucker, klar, mit Holzausbau, ohne. Also die Vielfalt findet ja nicht nur statt in der Sorte, sondern die Vielfalt wird auch nochmal potenziert durch die verschiedenen anderen Faktoren, die man machen kann. Und selbst bei einem Winzer, ich hatte es am Anfang gesagt, in Burgund stehen ja nicht nur 2 Weine auf der Weinkarte, also nicht nur ein weißer Chardonnay und ein roter Spätburgunder, sondern der hat, was wir in Deutschland ja auch haben, Minimum mal einen Gutswein, einen Ortswein und einen Lagenwein, also 3 verschiedene Qualitäten von jeweils dem einzelnen Produkt. Also Vielfalt ist nicht nur Rebsortenvielfalt, das müssen wir auch nochmal sagen.
Jetzt hast du diese 24 Sorten, die dieser Winzer hier hat, schon als extrem bezeichnet. Du hast gesagt, es gibt schon den Trend hin zu weniger Sorten. Finde ich auf der einen Seite begrüßenswert, auf der anderen Seite, und das hast du auch ganz am Anfang gesagt, hat so ein breites Angebot, so eine ausführliche Weinkarte ja auch was für sich. Einfach weil man mal von diesen langweiligen Sorten, ich sag mal Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, kriegst du überall. Aber an so einer langen Liste kann man ja auch mal Raritäten erkennen oder einfach mal über seinen Schatten springen und sagen, oh, das probiere ich mal. Ich lasse jetzt mal den Weißburgunder weg und probiere stattdessen mal eine Sorte, die ich sonst nicht so häufig finde.
Ja, aber ich glaube, da haben viele Winzer erkannt, das muss man vielleicht sogar machen. Man muss auch was gegen den Strich gebürstetes haben, aber man muss nicht alles haben. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich mache meine Standards aus der Region, das variiert ja auch ein bisschen nach der Region. Das ist ja auch an der Ahr zum Beispiel weniger ausgeprägt, diese Sortenvielfalt, als in Rheinhessen oder an der Nahe oder auch in der Pfalz. Also es hängt ein bisschen davon ab und der Winzer kann ja auch sagen, okay, neben den Standards, die man vielleicht haben muss, suche ich mir 1-2 Sorten aus, die für mich charakterbildend sein sollen oder mich dann ausmachen. Also ich nehme noch eine interspezifische pilzwiderstandsfähige Rebe oder 2 dazu oder ich nehme mal eine historische Rebsorte dazu. Das kann ich mir schon vorstellen und da muss aber nicht jeder alles machen und dann wird am Ende auch für die Konsumenten ein Schuh draus. Es ist ja ohnehin so, dass die wenigsten nur noch bei einem Winzer einkaufen, sondern das ist ja sehr oft wirklich ein Einkaufserlebnis, was da eine Rolle spielt und die Kundschaft nutzt ganz viele Einkaufsstätten und geht zu mehreren Winzern.
Dann zum Schluss nochmal die Frage. Wir kommen nochmal kurz zu diesem Gedankenspiel vom Anfang zurück. Also du kommst zum Winzer, dir wird eine Liste vorgelegt mit 24 verschiedenen Rebsorten im Angebot. Was machst du jetzt? Da stehst du ja als Verbraucher erstmal davor und bist völlig erschlagen. Wie findest du jetzt den Wein, den du am Ende mitnimmst?
Also wenn ich zum Winzer gehe, kann ich ja glücklicherweise ein bisschen probieren. Mhm. Also jedenfalls jenseits von ganz
harten Corona-Auflagen.
Nein, naja, das kann man schon, wenn man spuckt, aber das wird kein Winzer gutieren, wenn man alle seine Weine probieren will. Dann suche ich mir das raus, was ich spannend finde. Wahrscheinlich am ehesten einen Standardwein, also eine Standardrebsorte in einer normalen Qualität, um mal so ein Feeling zu kriegen. Was macht der in der Massenproduktion, da wo er das Geld verdient? Und dann suche ich mir eben noch ein, zwei Spezialitäten raus und guck mal, was ich da erwarten darf. Das wäre mein Konzept, ja.
Wäre vielleicht auch spannend, den Winzer einfach zu fragen, ich möchte eine einzige Flasche mitnehmen, welche empfehlen Sie mir?
Ja, das ist ein Verfahren, das ich ja auch bei den Weinmännern manchmal anwende, dass ich sage, wenn mir einer einen Wein schicken will, also ich möchte nicht die Weinkarte runterprobieren, sondern wenn, dann müssen Sie als Winzer entscheiden, was Sie wirklich gut können.
Okay, wäre spannend zu erfahren, welcher von den 24 dann bei dir in der Post landen würde. Erstmal vielen Dank an Frank Pfannstiel für diese Anregung, für das heutige Thema. Deswegen haben wir über den Rebsortenspiegel gesprochen. Wenn auch Sie Fragen, Lob, Kritik oder vor allem Anregungen für diesen Podcast haben, können Sie uns schreiben. trocken-bis-lieblich@swr.de lautet unsere Adresse. trocken-bis-lieblich in einem Wort @swr.de. Wir kommen jetzt wieder zu einer deiner gerade angesprochenen Weinbesprechungen. Du testest seit Jahren für SWR1 jede Woche einen Wein, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge an und reden anschließend ein bisschen drüber. Und heute geht es um einen Wein, der irgendwie weder rot noch weiß ist, aber auch kein Rosé.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Wenn ein Wein rosa ist, dann kann das natürlich ein Rosé sein. Aber auch ein Weißherbst käme in Frage und manchmal ganz selten auch ein Rotling. Da legt dann der Konsument die Ohren an und nimmt vielleicht doch lieber einen weißen, weil es einfacher ist. Rosés sind aus roten Traubensorten gekeltert. Man lässt die Beerenhäute aber nur relativ kurz mit dem Saft zusammenziehen, denn die geben die Farbe ab. Dann wird das eben kein intensiver roter, sondern ein heller Rosé. Da dürfen gerne auch mehrere Rebsorten gemischt werden, aber eben nur rote. Beim Weißherbst muss eine rote Sorte ganz allein verwendet werden. Und ein Rotling, ja, das ist eine Mischung aus weißen und roten Trauben, die gemeinsam gekeltert werden. Also ganz was anderes. Wir testen den 2020er Rotling, die Jungen Franken bei Globus 549. Kräftig lachsfarben ist der, hat nicht allzu viel Ausdruck in der Nase, Wachs, Birne, Erdbeeren, spürbare Süße auf der Zunge, der ist halbtrocken. Das wirkt dann wie weiße Gummibärchen. Auch sonst kommt er eher als gefärbter Weißwein rüber. Erst im Nachgang dann etwas Erdbeere und Rauch. Harmlos, aber nett gemacht. Der ist leicht verständlich, so ähnlich wie eine Rede von Donald Trump. Da braucht man ja auch keine Vorkenntnisse und nur ein paar Brocken Englisch und versteht alles. Der Preis ist so eine Sache bei diesem Markenwein der Gebietswinzergenossenschaft Franken. Meistens wird er für rund 5 € oder etwas darüber verkauft, aber es gibt immer wieder bei verschiedenen Lebensmittelketten Angebote und dann kostet er nur 3,29 €. 2020er Rotling, die Jungen Franken halbtrocken bei Globus 5,49 €.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Ja, lass uns noch ein bisschen über den Rotling reden und lass es uns am Anfang vielleicht nochmal ganz klar sagen. Er sieht aus wie ein Rosé, er ist aber keiner, weil Rosé ausschließlich aus roten Trauben besteht und der Rotling aus roten und weißen Trauben zusammen hergestellt wird. Und ganz wichtig, glaube ich, diese weißen und roten Trauben müssen schon vor der Gärung zusammenkommen. Das stimmt so, ne?
Ja, das ist absolut richtig. Also man darf Trauben miteinander mischen sozusagen oder aber maischen, aber nicht den fertigen Most und schon gar nicht den Wein.
So eine ganz kleine Klammer müssen wir hier setzen. Es gibt noch eine Besonderheit, nämlich den Schillerwein. So dürfen sich, glaube ich, die Rotlinge nennen, wenn sie aus dem Anbaugebiet Württemberg stammen, ne?
Ja, und da gibt es auch Vorschriften, was da miteinander verschnitten werden darf. Genauso ist es bei Badisch Rotgold. Das ist der entsprechende aus Baden. Mhm. Da sind es Burgunder, die miteinander vermählt werden dürfen. Und es gibt in Sachsen auch noch die Spezialität des Schielers.
Und welche Sorten waren es jetzt, die in deinem Rotling drin steckten? Weiß man das? Sieht man das auf dem Etikett?
Nein, das weiß man nicht, sieht man nicht. Ich habe mal versucht, ich habe nicht angerufen, das hätte ich natürlich machen können. Ich habe mal einfach im Internet geguckt und daraus geht das nicht hervor, was das für Sorten sind.
Ich habe zumindest bewusst noch nie einen Rotling getrunken. Ist das jetzt ein großes Versäumnis oder sagst du, naja, muss man nicht unbedingt?
Also das ist eine Spezialität, das muss man aber nicht unbedingt getrunken haben. Mein Gott, der Marktanteil von Rosé, der gerade sehr stark gestiegen ist, liegt bei vielleicht 11-12%. Rotling kann man im Promillebereich vermutlich noch nicht mal messen. Also das ist schon etwas, was sehr speziell ist und deswegen auch nicht häufig gemacht wird. Mal abgesehen eben von den beiden regionalen westdeutschen Varianten, Badisch Rotgold und Schillerwein, aber auch da habe ich wahrgenommen, dass das eher wieder zurückgeht.
Aber vielleicht wäre es ja deswegen besonders spannend, ihn mal zu probieren. Jetzt hast du im Test eben gesagt, der kommt daher wie ein rot gefärbter Weißer. Wenn ich jetzt einen Rotling mit verbundenen Augen trinken würde, also ich würde die Farbe nicht sehen, würde ich dann wirklich an einen Weißwein denken und das gar nicht kapieren, dass da auch rote Trauben mit dabei sind? Oder war das jetzt die Besonderheit dieses Weins, den du probiert hast?
Das beschreibt zunächst mal nur diesen Wein, aber ich glaube schon, dass das häufiger so ist, dass es eher auf der weißen Seite ist, weil der ganze Ausbau eher sowieso weißweintypisch ist und dann wird das auch eher zum Tragen kommen.
Jetzt war der Rotling, den du hier probiert hast, aus Franken. Gibt es denn bestimmte Regionen jetzt mal von Baden und von Württemberg abgesehen, vielleicht auch bei uns in Rheinland-Pfalz, wo er mal angebaut wird? Oder ist es hier noch eine größere Seltenheit als in diesen Regionen?
Ja, es ist eher noch eine größere Seltenheit. Also man muss schon wirklich, ich guck mir auch die Vielfalt auf den Angebotslisten der Winzer an und da finde ich extrem selten Rotlinge.
Warum? Also, weil Rosé, hast du eben selbst gesagt, geht steil aufwärts bei den Absatzzahlen. Was ist da mit dem Rotling los? Wieso kommt der nicht aus dem Quark?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass dann, wenn das weiter anhält, Rotlinge wieder populärer werden. Man muss ja immer überlegen, warum werden Weine auch von den Winzern gepusht oder gerne gemacht und verkauft? Bei den Rosés war das halt lange Zeit auch so, dass das Rosés aus Vorlaufmosten sind, also wo man einfach aus der Produktion von Rotweinen ein bisschen was abzieht, ganz bewusst, um den Rotwein dichter machen zu können. Das ist ja auch die Erklärung für den Blanc de Noir-Hype vor einigen Jahren, also als man ganz Weißweine hergestellt hat aus roten Trauben, einfach weil die Rotweine da quasi als Kollateralnutzen besser geworden sind durch diesen Vorgang. Das gilt auch für Rosés. Jetzt ist aber in der Tat manchmal so die Nachfrage schon nach Rosé, dass das gar nicht mehr so ohne weiteres klar zu ziehen ist für den Winzer. Und da könnte es durchaus interessant sein. Beim Rotling erreiche ich, je nachdem, wie ich das alles gestalte, aber mit farbintensiven Rotweinen wie Dornfelder oder Regent oder auch in Franken kann ich mir vorstellen, Domina ist dort verbreitet als Rotwein. Das sind alles Rebsorten, die haben viel Farbe und da kann ich mit relativ geringen Rotweinanteilen einen Rosé herstellen, überwiegend aus Weißweintrauben. Und das könnte schon interessant sein an der Stelle, um die Rotweinbestände für die Vermarktung zu schonen. Das sind solche betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die ein Winzer macht, ob er so ein Produkt anbietet oder nicht. Und weil es für Rotling kein wirklich großes Marketing gibt, glaube ich aber nicht, dass das sich so durchsetzen wird. Das muss jeder Winzer dann sozusagen mit, muss ich den Mund fusselig reden, um den Verbrauchern das zu erklären.
Aber ist es denn auch komplizierter für den Winzer? Also macht es das schwieriger, wenn man weiße und rote Trauben zusammen hat? Also ändert das irgendwas an der Arbeitsweise oder ist das
schon,
kein
also
Grund?
Also es wäre ganz einfach, die fertigen Weine miteinander zu verschneiden. Mhm. Dann wäre das eine Cuvée, aber eine nicht zulässige Cuvée. Da ist das einfach, weil dann habe ich beides auf seine Art optimal ausgebaut, tue das zusammen und dann erscheint was zu. Es gab zumindest lange, ich weiß nicht, ob das noch zulässig ist, in der Champagne, die Zulassung dafür, dass man dem fertigen Champagner fertigen Rotwein zugesetzt hat, um ihn auf Rosé zu bringen. Also sowas ist toll, das ist aus Winzersicht ein Knaller, da bin ich total flexibel und kann optimal arbeiten. Aber hier habe ich ja Rotweintrauben, die eigentlich ganz anders behandelt werden müssen, weil die Farbe nur kommt, wenn ich die auch ein bisschen maischen lasse. Das tut aber oft dem Weißwein nicht so gut. Also da muss ich dann schon wissen, was ich tue, damit da ein frisches und sauberes Produkt rauskommt.
Ich gebe jetzt zu, ich habe eben gesagt, ich habe ihn noch nie getrunken, bin aber jetzt schon ein bisschen neugierig geworden. Deswegen bitte noch.
Ist ja der Sinn dieses Podcasts.
Genau, immer neugierig. Vielleicht geht es anderen Leuten auch so. Deswegen zum Schluss noch der Tipp von dir. Worauf soll ich achten, wenn ich einen Rotling kaufe und zu welcher Gelegenheit soll ich ihn trinken? Gerade 35 Grad draußen ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Zeitpunkt, um Rotling zu probieren, oder?
Ganz genau, es ist im Grunde ganz ähnlich wie bei Rosé, es ist ein Sommerwein. Worauf muss ich achten? Dass ich einen finde. Mhm. Das ist eigentlich, das ist eine Herausforderung. Wenn ich den überhaupt mal gefunden habe, dann glaube ich, lohnt es sich einfach mal eine Flasche mitzunehmen, zu probieren, dann hat man auch mal einen Rotling getrunken und dann bitte kein schnelles Urteil fällen, bevor man nicht mindestens von drei verschiedenen Winzern mal einen probiert hat.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über den Rebsortenspiegel von Winzern und über den Rotling. Werner, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne, gleichfalls.